Herzlich willkommen, Freunde, zu unserer ersten Fahrernoten-Episode des Jahres. Der Grand Prix in Australien ist gelaufen, der Saisonauftakt war durchaus turbulent, sehr unterhaltsam vor allem. Und wir haben in unserer umfangreichen Analyse schon sehr, sehr viele Highlights natürlich beäugt, kritisch und aber auch durchaus mit viel Freude. Was wir noch nicht gemacht haben, ist auf alle Leistungen jedes Einzelnen der mittlerweile 22 Piloten einzugehen. Das machen wir traditionell in unseren Fahrernoten. Also jetzt und in der Mitte zur Halbzeit spielen wir ganz traditionell auch wieder eine Runde im Kreis Fragen. Sebastian, ich würde sagen, Abfahrt.
Ja, und für die, die neu sind, wir bewerten die Fahrer auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist natürlich die schlechteste, 10 ist die beste Wertung und die setzt sich nicht einfach aus der Position zusammen, dann wären wir nämlich sehr schnell durch, sondern aus der eigentlichen Leistung und was sie aus ihrem Material machen konnten und gemacht haben. Und wir fangen immer von hinten an, ja, und da ist momentan auf Platz 11 der Konstrukteurswertung Aston Martin und mit dem bewährten Duo Fernando Alonso und Lance Stroll, und die konnten wirklich nicht viel aus ihren Möglichkeiten machen. Ja, Qualifikation. Alonso ist 17. geworden und ist dann im Rennen nicht ins Ziel gekommen, hat sein Auto abstellen müssen, genauso wie Lance Stroll, der ist letzter geworden in der Quali und musste das Auto abstellen, ist dann zwar noch gewertet worden, aber mit 15 Runden Rückstand. Und ich gebe... Nein, Moment mal, Dave fängt immer an mit seinen...
Moment.
Das ist die Tradition ja eher.
Moment, die Tradition muss man wahren. Ja, die Freunde Alonso und Stroll sind ziemlich arme Hunde. Und traditionell haben wir dann in so einem Fall immer 5 Punkte vergeben in den letzten Jahren, um da einen Mittelwert zu treffen. Das machen wir ab diesem Jahr anders, haben wir uns nämlich überlegt. Wir werden in so einem Fall, wo ein Pilot tatsächlich zu keinem Zeitpunkt am Wochenende irgendwas zeigen konnte, aufgrund seines Materials, und das ist ja ganz klar der Fall hier, dann werden wir tatsächlich gar keine Wertung vergeben und dieses Rennen dann auch aus der Gesamtwertung streichen. Wir nehmen nämlich über das Jahr alle Bewertungen, die wir hier sammeln, und errechnen daraus immer eine Durchschnittsnote. Und anhand dieser Durchschnittsnote ergibt sich am Ende des Jahres natürlich so eine wunderschöne Tabelle mit dem, naja, im Kreisfahren Weltmeister und allen, die danach folgen. Und um dieses Ergebnis da nicht künstlich zu verfälschen, vergeben wir einfach in diesem Fall keine Wertung, nehmen dieses Rennen dann aber auch sozusagen aus der Gesamtwertung. Dann werden nur die Durchschnittsnoten der Rennen zusammengerechnet, an denen die Piloten dann wirklich auch teilgenommen haben. Und davon kann ja jetzt bei Alonso und Stroll nur so halb die Rede sein. Im Qualifying waren die beiden hoffnungslos hinterher. Im Rennen konnte Alonso immer in 2 Runden ein bisschen mitfahren. Dann war die Batterie schon durch, ja, durchvibriert sozusagen. Er ist dann irgendwann in die Box gefahren, hat eine lange Pause eingelegt, da wurde am Auto rumrepariert, ist dann nochmal rausgefahren. Sagen wir, wie es ist, ja, Aston Martin hat da letztendlich die Testfahrten noch ein bisschen fortgesetzt. Mit einem echten Rennen hatte das nicht viel zu tun. Deswegen werten wir beide, und ich nehme gleich mal vorweg, dass du das genauso machst natürlich, werten wir diese beiden Piloten in diesem Fall nicht. Wir behalten uns das grundsätzlich vor, das im eigenen Ermessen dann immer im Einzelfall zu beurteilen. Ja, das ist die Neuerung. Schaut, auch wir erfahren immer mal wieder Upgrades.
Tja, und damit sind wir bei Cadillac. Die sind auf Platz 10 der Konstrukteurswertung, und da heißt, dass du Perez und Bottas, die beiden Oldschool-Routiniers, sind wieder da, und bei denen sieht es nur unwesentlich besser aus. Perez ist auf Platz 18 in der Quali gelandet, dann 16. im Rennen, hat es auf jeden Fall mal beendet, anders als sein Kollege Bottas, der ist einen Platz hinter ihm in der Quali ins Ziel gekommen, ist 19. geworden und ist dann im Rennen ausgeschieden, hat den Defekt zu verbuchen, war aber auch über das Wochenende von Perez geschlagen worden. Also da war Perez auf jeden Fall der, der es besser gemacht hat. Dave, was ist denn da deine Punktvergabe?
So, jetzt können wir mal richtig Punkte vergeben hier. Sergio Perez kriegt von mir für dieses primären Wochenende im Cadillac 6 Punkte. Valtteri Bottas gebe ich 4 Punkte tatsächlich. Perez war okay dabei. Ja, er hatte keinen großen Spaß. Er war einer der größten Kritiker dieser neuen Regeln tatsächlich. Das kann man festhalten. Aber er hat sich wacker durchgekämpft. Er hat sehr wertvolle Daten gesammelt für das Team und letztendlich die Aufgabe erfüllt, die Cadillac jetzt hat. Ja, gerade zu Beginn dieser Saison, aber sind wir realistisch, wahrscheinlich wird es im Lauf der Saison gar nicht groß anders werden. Das Team muss lernen, sie müssen Daten sammeln, sie müssen Prozesse lernen. Die Boxenstops waren bei Cadillac zum Beispiel Viel langsamer als bei den meisten anderen Mannschaften. Daran sieht man, das ist ein waschechter Neuling, das ist ein brandneues Team. Die müssen alles von der Pike auf lernen, aber das nötigt nicht nur ihren Konkurrenten, wie mittlerweile vielfach dokumentiert ist, das nötigt auch uns natürlich großen Respekt ab. Sie haben es geschafft, sie stehen, und das ist wirklich das frappierend Krasse daran, sie stehen besser da als Aston Martin im Moment, das muss man so sagen. Klar, man fängt natürlich irgendwie unten an. Lehrjahre sind ja bekanntermaßen keine Herrenjahre. 2 Euro ins Phrasenschwein. Aber das machen sie. Sie stellen sich dieser Herausforderung, und dahingehend hat Perez schon einen guten Job gemacht. Valtteri Bottas im Prinzip auch. Ja, er war ein bisschen langsamer im Quali geschenkt. Ja, die beiden haben sich da nicht viel genommen. Aber im Rennen, naja, unverschuldet ist Bottas da ausgeschieden, relativ früh. Er konnte nicht viele Daten sammeln. Trotzdem, die Punktediskrepanz bei mir rührt wirklich daher, dass Bottas insgesamt einen langsameren Eindruck gemacht hat. Vielleicht lässt er es ein bisschen zu langsam angehen. Vielleicht war er aber auf einem anderen Programm unterwegs. Ich weiß es nicht. Das ist meine Wahrnehmung. 6 Punkte für Perez, 4 Punkte für Bottas. Wie schaut es bei dir aus?
Ja, bei mir sieht es relativ ähnlich aus. Ich sehe Bottas mit ebenfalls 4 Punkten und Perez mit 6 Punkten. Grund dafür ist, dass Perez einfach seine Aufgabe ein bisschen besser gemacht hat über dieses Wochenende. In den Tests hat ja teilweise Bottas ganz gut ausgeschaut im Vergleich zu ihm. Und muss aber sagen, in dem Rennen hat er das nicht zeigen können, nicht beweisen können. Natürlich auch, weil er ausgeschieden ist, aber auch, weil er in der Qualifikation hinter Perez dann ins Ziel gekommen ist. Beide sind ja faktisch dann in der Quali, aber auch Letzte geworden, haben dann so ein bisschen davon profitiert, dass die anderen Fahrer da, ja, teilweise Science, gar nicht...
Wer war noch ja, Stroll, genau, glaube ich, ne?
Genau, genau. Also der, ich glaube, Stroll ist ja gar nicht erst aus der Box gefahren. Sainz konnte irgendwie auch nicht. Und Verstappen ist ja dann rausgekracht schon in Q1. Also war jetzt nicht wirklich die Eigenleistung. Und sie waren ja dann auch Perez zumindest mal 0,7 Sekunden hinter Fernando Alonso, was ja auch schon nicht besonders toll ist. Der war seinerseits 0,7 Sekunden hinter Colapinto im Alpine und dann 1,4 Sekunden hinter dem regulär schlechtesten Auto, sage ich mal, weil Aston Martin ja sehr, sehr spezielle Probleme hat. Das ist dann schon recht viel. Bottas war dann ja nochmal 0,8 Sekunden langsamer als Perez. Das ist alles nicht so toll. Und da muss man auch sagen, da hätte Bottas einen besseren Job machen müssen. Das ist schon ein relativ großer Abstand, unabhängig davon, weil sie haben ja trotzdem das gleiche Auto. Deswegen kann man da diesen 2-Punkte-Unterschied, den auch du gegeben hast, tatsächlich auch vertreten. Und Perez hat ein paar Akzente gesetzt, ja, zum Beispiel gegen Lawson. Da hat er dann mal wirklich auch die Ellbogen ausgefahren. Vielleicht auch, weil er sich dann da nochmal doppelt geärgert hat. So, was, warum ist, muss ich jetzt in diesem Auto fahren? Ich hätte dann in dem Red Bull sitzen können. Ich bin da nicht gut behandelt worden. Lawson hat das ja ganz unverblümt auch gesagt. Ja, der hat es anscheinend noch nicht verkraftet, ob es dann auch wirklich das dann war. Das sei dahingestellt, war auch ein bisschen fies von Lawson, muss man auch sagen. Ja, aber trotzdem, Perez hat auf jeden Fall sich gezeigt, und das musst du ja auch erstmal schaffen, ne? Wenn du in so einem Cadillac sitzt, am Ende natürlich mit 3 Runden Rückstand hat sich Cadillac, sage ich mal, natürlich nicht mit Ruhm bekleckert, aber das ist halt, wie gesagt, das ist jetzt die Lernzeit, die sie brauchen, und das wird diese Saison einfach öfter so sein, ja, wahrscheinlich komplett durch, wenn nicht ein komplett verrücktes Rennen dabei ist, sodass man eben dann in Vorbereitung auf die nächste Saison dann so langsam den Anschluss findet, ja, also das ist ja auch der Plan, und so sieht's aus. Und jetzt sind wir bei Williams, 9. in der Konstrukteurswertung und da auch das letzte Team, das noch keinen Punkt hat. Also auch das ist recht erfreulich. Das sind wir sehr breit gestreut, jetzt schon nach einem Rennen. Nur 3 Teams, die noch keinen Punkt haben. Also weiß auch gar nicht, ob das so typisch war in den letzten Jahren. Das wollen wir mal schauen. Carlos Sainz auf jeden Fall und Alex Albon. Sainz 21. in der Quali, 15. im Rennen. Albon 15. im Rennen, 12. 15. in der Quali und 12. im Rennen. Dave, was gibst du den 2 Kameraden?
Ja, die Kameraden,
auch gebeutelt sind, ne?
Ja, tatsächlich hatten die es auch nicht so einfach. Sie liegen nah beisammen in meiner Wahrnehmung. Carlos Sainz kriegt von mir 4 Punkte für dieses Rennwochenende, Alex Albon 5. Ist beides nicht so berühmt gewesen, aber auch da, die Piloten können gar nicht so viel dazu. Carlos Sainz zum Beispiel hatte richtig, richtig viele Probleme. Von vornherein, ja, da waren irgendwelche Gremlins im Auto. Ich habe mir das hier notiert, ja, er musste grundsätzlich erstmal natürlich technische Probleme überstehen, und er hatte dann auch 3 Boxenstops im Rennen. Ja. Er ist auch nicht alle Trainingssessions gefahren, ja, im FP3, also im 3. freien Trainings, nur 1 Runde gefahren, im Qualifying hat er keine Zeit gesetzt. Also Er konnte nicht so viel fahren. Williams hat da irgendwelche Probleme auf jeden Fall im Auto gehabt. On top gab es noch Probleme mit Track Limits tatsächlich für Alex Albon und für Carlos Sainz, für beide. Ich weiß gar nicht, was es damit auf sich hatte. Vielleicht sehen die Linie nicht so gut oder vielleicht war das Auto wirklich im Grenzbereich besonders schwer zu handeln. Ich habe keine Ahnung, es war auf jeden Fall ein wirklich mieser Start für Williams, gerade vor dem Hintergrund, dass sie sich da so viel Mühe gegeben haben und alle Ressourcen auf dieses Jahr geworfen haben, in der großen Hoffnung, dann endlich durchstarten zu können im neuen Reglement. Klassischer Fehlstart in dieser Hinsicht. Ja, warum Alex Albon einen Punkt mehr kriegt als Carlos Sainz? Albon hat es tatsächlich insgesamt einfach besser gemacht, ja. Mit Platz 12 im Rennen war er dann sogar einigermaßen in Schlagdistanz zu den Punkten. Wäre da noch mehr passiert vorne, na, wer weiß, vielleicht hätte er dann noch ein, zwei Pünktchen abgreifen können, was immer seine Spezialität ist, ja. Also Alex Albon lässt sich davon nichts aus der Ruhe bringen und fährt oft auch Punkte nach Hause, wenn es eigentlich keine geben dürfte für ihn oder für sein Team. Ist ihm diesmal nicht ganz gelungen, aber er war auf jeden Fall einen Ticken besser als Carlos Sainz. Deswegen 4 für Sainz, 5 für Albon von mir. Du hast es noch ein bisschen besser gesehen sogar.
Ja, ich gebe, Moment, habe ich jetzt verguckt. Also ich gebe 7 an Albon und 5 an Sainz. Denn ja, bei Sainz, ich bin da ein bisschen gnädiger als du. Trotzdem ist es eigentlich die gleiche Argumentationslinie. Er konnte da nicht so wahnsinnig viel dafür. Er war ja zwischendurch dann auch mal auf Platz 12 in den ersten Phase des Rennens sozusagen. Dann hat er Probleme mit seinem Frontflügel gehabt. Die aerodynamische Balance war dann hin und er hat viel Untersteuern gehabt. Und dann, ja, sind die Reifen extrem abgenutzt gewesen. Also da war die Degradation sehr, sehr hoch, der Reifenabrieb. Und das ist eigentlich echt ein schlimmes Zeichen, ja, weil Melbourne ist jetzt keine reifenmordende Strecke. Das aktuelle Reglement, das ist auch eigentlich dafür bekannt, dass es die Reifen eher schont im Vergleich zu dem, was wir letztes Jahr hatten. Und auch Alex Albon hat Reifprobleme. Der ist nämlich unter dem ersten Safety Car in die Box gegangen, wie viele, und hat dann auf hart gewechselt, was ja eigentlich bei zum Beispiel Mercedes dafür gesorgt hat, dass man bis zum Ende des Rennens fahren konnte. Bei Alex Albon war es so, da haben sich die Reifen relativ schnell aufgelöst und dann musste er nochmal stoppen, ist dann auf Soft rübergegangen und da hat es dann tatsächlich wundersamerweise gereicht für 24 Runden. Also das ist schon auch irgendwie etwas, was man sich nicht ganz erklären kann. Hat er auf jeden Fall gut gemacht im Rahmen dessen. Hat es natürlich insgesamt von den Umständen weniger schlimm als Sainz getroffen. Trotzdem, finde ich, hat er da größere Akzente setzen können. Und er hat ja dann auch in der Quali auf jeden Fall, ja, auch da wieder, ne? Sainz konnte da ja auch nichts machen. Aber ja, gebe ich ihm trotzdem 7 Punkte. Bei Sainz ist es vielleicht ein bisschen unglücklich. Man kann auch sagen, vielleicht unfair, dass er jetzt die 5 bekommt. Aber er konnte halt auch nicht mehr zeigen. Aber er hat eine okay Leistung abgeliefert und es war in Ordnung auf jeden Fall. Ja, was Albon auch noch gesagt hat, ist, dass man auf jeden Fall weiß, woran man arbeiten muss. Und das Team, das arbeitet jetzt unermüdlich daran, das auch umzusetzen. Also das ist schon mal eine gute Nachricht im Rahmen dessen, weil es gibt ja auch in der Vergangenheit viele Beispiele, wo dann Teams und Fahrer gesagt haben, hey, wir haben keine Ahnung, woran es liegt. Ja, also das ist zumindest mal ein Silberstreif am Horizont. Und ja, dann schauen wir uns mal an, was als nächstes ansteht. Und das ist Alpine. Die haben sich, genau wie Williams, eigentlich viel mehr erhofft. Albert Briatore hat gesagt, er wird das Team dann auch verlassen, wenn es diese Saison kein Podium gibt. Und ja, da sind sie momentan noch relativ weit entfernt. Aber zumindest mal sind sie das erste Team in unserer Liste auf Platz 8 der Konstrukteurs-WM, das jetzt schon mal ein Pünktchen hat. Und das haben sie Pierre Gasly zu verdanken, wem auch sonst. Ja. Und er ist gemeinsam mit Franco Colapinto hinter dem jeweiligen Glencard. Gasly 14. in der Quali, 10. im Rennen. Also ein Pünktchen hat er sich da geschnappt. Und Colapinto, sein junger argentinischer Kollege, der ist 16. in der Quali geworden und 14. im Rennen. Er hat, und das sagen wir gleich mal vorweg, eine Stop-and-Go-Strafe bekommen, und zwar eine sehr, sehr saftige, weil ein Teammitglied sein Auto nach dem 15-Sekunden-Signal berührt hatte. Das ist sozusagen so ein, ja, so ein Countdown. Ja, also da müssen dann die, die Mechaniker dann aus der Startaufstellung gehen. Und, die letzten 15 Sekunden darf man da nicht mehr das Auto berühren. Selbst wenn einmal den hier macht, dann gibt es eine Strafe, und so ungefähr muss man sich das vorstellen. Das ist eine saftige Stop-and-Go-Strafe, also in die Box rein, dann ich glaube 10 Sekunden waren es, oder?
Ja, kann sein, ja, ich glaube 10 Sekunden.
Also die maximale sozusagen.
Ja, 10 Sekunden Stop and Go meine ich, ja.
Ja, also auf jeden Fall ist es schlimmer, als wenn man einfach nur durch die Box fahren muss, was es ja auch gibt, ohne zu stoppen. Sehr, sehr unglücklich, kann Colapinto natürlich nichts dafür, aber ist wie es ist, und dementsprechend konnte er dann natürlich dann hinten raus auch nicht mehr viel machen. Jetzt schauen wir mal, was Dave für Punkte gibt.
Dave vergibt Punkte, so ist es. 8 Punkte für Pierre Gasly vergibt er. Und für Franco Colapinto gibt es 7 Punkte tatsächlich. Ich sehe auch die beiden relativ nah beisammen. In diesem Fall, Pierre Gasly hat das Wochenende eigentlich noch positiver erwartet. Er sagt, dieser 10. Platz, der eine Punkt, war so eine Art Schadensbegrenzung für ihn. Also vom Potenzial her ist er wohl ganz optimistisch, dass da mehr gegangen wäre. Spricht er vielleicht schon ein bisschen in Richtung dieser Theorie, die Flavio Briatore da auch hat, ja, dass es vielleicht irgendwann aufs Podium gehen könnte für die Mannschaft. Was aber Spaß gemacht hat, war natürlich zu sehen, dass Pierre Gasly wieder wirklich voller Kampfgeist war. Natürlich mit seinem Spezialfreund Esteban Ocon gab es da dieses eine Duell, wo sich Pierre Gasly ja schon rüde durchgemogelt hat innen, mit Berührung und allem drum und dran, was dazugehört unter Freunden. Ja. Ja, am Ende des Tages war er aber der Schnellere der beiden und hat sich da auch wirklich durchgesetzt. Er hat aber auch Piloten vor sich am Ende mit Gabi Bortoleto und Arvid Lindblad und Olli Bärmann im Haas. Die hätte er sicher gerne aufgeschnupft. Ja. Also er wäre gerne an der Spitze dieser Gruppe gelandet. Ob sein Auto da wirklich in der Lage gewesen wäre dazu, na, schwer zu sagen. Er ist der Meinung schon. Deswegen war er nicht ganz zufrieden mit dem Wochenende. Aber ich glaube, 8 Punkte werden vielleicht ein bisschen trösten. Nicht, dass es mitkriegen würde, aber naja. Bei Franco Colapinto sieht es folgendermaßen aus. Du hast die Strafe schon erwähnt. Für die kann er überhaupt nichts. Deswegen gibt es da keinen Punktabzug von mir. Im Gegenteil, ich gebe ihm tatsächlich einen Sonderpunkt für seine sensationelle Reaktion am Start. Ja, ihr habt die Aktion wahrscheinlich auch gesehen. Ja. Liam Lawson ist da von seinem sehr, sehr guten Startplatz leider gar nicht weggekommen und ist da wirklich im Schneckentempo irgendwie die Start- und Zielgerade entlang gerödelt und um ihn rum scheren dann alle Autos links und rechts aus und Colapinto wollte gerade rechts in die Lücke, sieht, boah, da steht ein Auto, hat wirklich das Lenkrad rumgerissen und meisterhaft eine Lücke gefunden zwischen dem Auto von Liam Lawson und der Wand, die auch gleich da war, also links und rechts war da nicht viel Platz, ja, wenige Zentimeter. Und diese Szene wurde übrigens auch im Cooldown Room gezeigt, wo dann die Top 3 natürlich nochmal ein bisschen quatschen nach dem Rennen und George Russell ist schier ausgeflippt, als er das gesehen hat. Er ist aufgesprungen vom Sitz und war komplett aus dem Häuschen so, what? Ist gut gegangen, ist aber tatsächlich genau eine dieser Situationen, die die Formel 1 unbedingt in den Griff kriegen muss, weil es wird nicht immer so sein, dass das gut geht und irgendwann kracht es dann mal ordentlich und das kann sehr schnell sehr böse ausgehen. Also in diesem Fall noch einmal durchatmen und wirklich ein Pluspunkt für Franco Colapinto und seine Reaktionen. Insgesamt aber, und darauf wollte ich dann eigentlich hinaus, war Colapinto natürlich schon eine halbe Klasse mindestens schlechter als Pierre Gasly unterwegs an diesem Wochenende. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es vom Ergebnis her schlimmer aussieht wegen dieser Strafe eben, weil er da sehr, sehr viel Zeit verloren hat. Am Ende des Tages wären beide Alpinen wahrscheinlich dann doch irgendwie einigermaßen nah beisammen, zumindest was die Platzierungen angeht. Ich denke, der Gasly hätte dem da schon ein paar Sekunden aufgedrückt über die Renndistanz. Trotzdem, 8 Punkte für Gasly, 7 für Colapinto. Ich glaube, das kann man machen, oder?
Ja, und ich gebe beiden genau das Gleiche. Ich habe eigentlich auch die gleiche Argumentationslinie. Jetzt ein paar Infos noch on top dazu sozusagen. Also Colapinto war dann der Letzte sozusagen, der mehr als eine Runde Rückstand hatte auf den Führenden. Zusammen mit Sainz, dahinter dann noch Perez mit den angesprochenen 3 Runden Rückstand. Lance Stroll mit den 15 Runden Rückstand. Der ist ja natürlich ab und zu die Boxen wieder raus. Das war, wie gesagt, eine verkappte Testfahrt. 4
Boxenstops, ne, bei Stroll.
Ja, also das und dahinter halt die ganzen, die ausgeschieden sind, ne? Alonso, Bottas, Hatscher, Piastri, Hülkenberg, also hat er sich nicht mit Ruhm bekleckert, aber konnte sich auch nicht mit Ruhm bekleckern, wie gesagt, also diese Durchfahrtsstrafe und dass er es überhaupt dann aus der Startausstellung geschafft hatte, war ja dann auch ein Meisterstück, also insofern geht es schon in Ordnung, hat er das Maximum rausgeholt und wenn er die Leistung hätte abrufen können, genauso oder eben dieses Malheur, das da passiert ist, dann hätte er vielleicht auch ähnlich weit wie Gasly vorne operieren können. Vielleicht hat er irgendwie sich auf 12, 13 eingreifen können. Ist auf jeden Fall nicht unrealistisch. Schauen wir mal. No. Auf jeden Fall ist festzuhalten, dass auch Pierre Gasly relativ happy war. Einer der tatsächlich glücklichsten oder fröhlichsten Fahrer, was so dieses neue Racing angeht. Er hat nämlich gesagt, das hat viele neue Herausforderungen heute gebracht, also ab Sonntag natürlich. Es gab so viele verschiedene Taktiken und Faktoren, die jetzt eine Rolle spielen und wir haben eben jetzt jetzt ein Rennen gesehen, wo man ganz, ganz viele neue Tricks anwenden muss, die wir auch erstmal verstehen und einsetzen müssen beim nächsten Mal, also dann ab China sozusagen. Und er hat gesagt, mir hat's gefallen. Ja, ich war das ganze Rennen über beschäftigt und es gibt wirklich viel für uns, das wir mitnehmen können. Und ja, freut sich auch Sprintwochenende in China. Und damit können wir sagen, die Stimmung bei Alpine ist tatsächlich recht optimistisch, so wie Dave das auch schon ganz richtig gesagt hat. Also jeder, der es mit Alpine Gasly und Colapinto hält, der darf zumindest mal frohen Mutes in die Zukunft blicken. Und wir blicken jetzt mal auf das nächste Team, das ist nämlich Audi. So. Jetzt ist es so, die haben tatsächlich schon 2 Punkte und dafür zuständig ist Gabriel Bortoleto, der gemeinsam mit Nico Hülkenberg das Duo bildet. Hülkenberg 11. in der Quali und dann konnte er leider nicht starten wegen technischen Problemen. Bortoleto, der ist einen Platz vor ihm in der Qualifikation rausgekommen auf Platz 10 und hat sich dann sogar einen Platz nach vorne verbessert. Und das hat natürlich vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass Hadjar ausgeschieden ist und so, aber hat natürlich auch ein starkes Rennen gezeigt. Und eins kann ich schon mal vorwegnehmen, Hülkenberg ist dann der Nächste in unserer Aufzählung heute, dem wir da ja gar keine Wertung verpassen, weil er hat sich zwar gut geschlagen in der Qualifikation, aber im Rennen halt gar nichts zeigen können. Und deswegen haben wir uns jetzt mal entschieden, dieses Rennen nicht zu werten. Und jetzt bin ich gespannt, was Dave für Bortoleto an Punkten raushaut.
Ah, einige viel Sympathie auf jeden Fall. 8 Punkte gebe ich dem jungen Brasilianer für seinen ja wirklich starken Auftritt in Australien. Das hat richtig Bock gemacht. Audi direkt in den Punkten zu sehen, war super. Die alte Sauber-Truppe, ja, die wird's freuen. Wir haben schon den ein oder anderen Gruß aus Hinwil bekommen in seinen Kommentarspalten. Da grüßen wir sehr gerne dafür zurück. Die ehemalige Sauber-Truppe ist immer noch eine der sympathischsten Mannschaften auf jeden Fall. Und tatsächlich, ich muss sagen, der Audi, ne, der gefällt mir immer besser, je öfter ich den sehe.
Schönes Auto, ja.
Gar nicht mal wegen der Lackierung, ja, über die wurde ja viel gestritten auch und da gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen. Aber meine Güte, die Formensprache des Autos ist so geil. Das hat irgendwie wirklich eine krasse Ästhetik, ja, diese flache, breite Nase und dann dafür diese ganz schmalen Lufteinlässe, die dann auch noch, naja, natürlich in diesem grellen Orange ein bisschen markiert sind. Boah, ist wirklich gerade von vorne eins der beeindruckendsten Autos der neuen Generation, finde ich. Und auch ein schnelles Auto, wie es aussieht. Zumindest ja. Im Fall von Bortoleto war es schnell und zuverlässig. Und dieser 9. Platz, diese 2 Punkte, die hat sich der Gabi auch noch wirklich hart erkämpfen müssen. Die wurden ihm nicht geschenkt. Die Audi-Truppe hat sich zunächst entschieden, in der 2. VSC-Phase reinzukommen, ne? Also als der Bottas dann ausgerollt ist, dann haben sie Reifen gewechselt auf hart, aber die haben relativ früh gemerkt, wahrscheinlich halten die harten Reifen nicht bis zum Ende, wir gehen jetzt totales Risiko. Und dann kam Bortoleto in Runde 33 tatsächlich nochmal an die Box, hat sie nochmal frische harte Reifen geholt und musste dann aber kräftig überholen und an anderen Piloten vorbei, um wieder in die Punkte zu kommen. Das hat er aber auch bravourös und fehlerfrei dann eben geleistet, ja, vollbracht. Klar, mit frischeren Reifen ist das ein bisschen einfacher. Trotzdem muss man das erstmal auf die Kette kriegen. Das hat er super gemacht und daher die 2 Punkte für ihn und für Audi. Tolles Ergebnis. Bei mir kriegt er sogar 8 Punkte. Noch besser.
Die kriegt er auch von mir und hier noch ein bisschen was von dem, was er gesagt hat. Und das ist jetzt auch mal nochmal was, was wir unterstreichen müssen. Es war ja das Debüt von Audi, ne? Also es geht natürlich aus dem ehemaligen Sauber-Team vor, aber es ist faktisch, er hat das erste Rennen als neues Team und das dann direkt mit 2 Punkten dann abzuschließen, das ist natürlich schon was Audi stolz machen kann. Die sind ja in eigentlich allen Rennserien, denen sie antreten, wirklich sehr erfolgreich. In manchen auch sehr schnell dann auch ganz vorne mit dabei in Kämpfen um Titel. Das würde mich jetzt sehr wundern, wenn das dieses Jahr schon passieren würde, aber das ist immerhin die Formel 1 und da ist jetzt schon mal so ein Debüt auf jeden Fall richtig, richtig top. Und das hat auch Gabriel Bortoleto so gesehen, hat gesagt, da kann das ganze Team extrem stolz drauf sein. Wir haben heute ein Stück Motorsport-Historie geschrieben und da hat er schon auch recht, ja. Und was er dann auch gesagt hat, und das ist erstmal für das Team eigentlich jetzt kurzfristig natürlich wichtiger, das Auto und der Motor, die Power Unit, die waren komplett zuverlässig und sie haben da einfach eine gut sich belohnt eben für den großen Aufwand, den sie betrieben haben. Und was natürlich auch positiv ist, was er gesagt hat, die Pace, also ja, was man dagegen konnte, die war sehr stark und die Kommunikation mit der Garage, also mit der Pitlane, die war super. Also das klingt alles selbstverständlich, aber das muss natürlich auch erstmal umgesetzt werden, auch wenn man das Team sozusagen übernommen hat. Aber es sind ja natürlich viele Elemente, die man jetzt neu aufbaut. Es ist natürlich nicht so grundlegend wie bei Cadillac. Dann würden sie jetzt wahrscheinlich auch nicht so gut dastehen. Aber das ist was sehr ermutigt. Und wir müssen schon sagen, also der Auftritt von Audi, niemand hat eigentlich wirklich erwartet, dass sie gleich irgendwie in den Top 4, 5 Teams sind. sie haben schon Chancen, unter die Top 5 zu kommen tatsächlich. Also das ist nicht ganz unrealistisch und da muss man natürlich schauen, weil ab jetzt beginnt sozusagen das Entwicklungsrace, aber es ist ein super Start und damit sind wir jetzt auch bei dem Racing.
Kommunikation mit der Garage, hast du gerade gesagt, das sollten wir vielleicht noch nachreichen für alle, die unsere Analyse nicht gesehen haben. Kommunikation mit der Garage ist genau der Grund, warum Nico Hülkenberg nicht ins Rennen gehen konnte. Dem sind nämlich auf der Installationsrunde Richtung Startaufstellung nämlich alle Verbindungen zur Box flöten gegangen und das Auto hatte keinerlei Kontakt mehr. Weder Funk noch Telemetrie konnte da irgendwie übermittelt werden und das funktioniert heutzutage nicht mehr. Ne? Da kannst du ein Formel-1-Auto nicht mehr sicher um eine Strecke bewegen. Also die Piloten grundsätzlich schon, aber natürlich fahren die dann ja auch blind und die Box sieht nicht, ob irgendwelche Temperaturen durch die Decke gehen oder dergleichen. Das war der Ausfallgrund, beziehungsweise der Grund, warum Hülki überhaupt nicht ins Rennen gehen konnte. Wir wünschen ihm ganz viel Glück für das nächste Rennen. Das ist ja schon in wenigen Tagen. Da läuft es sicher besser. Vielleicht holt er die nächsten Punkte für Audi. Toi, toi, toi.
Tja, und wie gesagt, also guter Start für Audi. Ganz gut, wollte die Überleitung eigentlich gerne mitnehmen. Mache ich jetzt auch hiermit. So gut kam Lawson nicht davon. Ja, also die Racing Bulls sind mal jetzt angekommen bei denen. 4 Punkte haben die schon auf dem Konto und das geht auf das Konto von Arvid Lindblad. Also Lawson 8. in der Quali, 13. im Rennen, Lindblad 9. in der Quali, also auch nur ein Position hinter Lawson und auch erst kurz vor knapp tatsächlich, denn er hat den Lawson eigentlich schon echt gut im Griff gehabt in allen Sessions und dann hat er hintenrum nochmal einen rausgehauen, hat sich vor allem qualifiziert und ja, im Rennen hat es dann aber für Lindblad eine Position nach vorne gemacht, Lawson hat sich da eher nach hinten orientiert, also 13. im Rennen Lawson, 8. im Rennen Lindblad, damit in seinem Debüt direkt mal Punkte geholt, das können nicht viele von sich sagen, im Racing Bulls ist es zwar eine gute Chance, das Auto ist gut, aber muss man auch erstmal schaffen, ne? Und so cool sein mit den frischen 18 Jahren, die der Kamerad hat. Also Hut ab vor dem, ne?
Absolut, ich ziehe mal nicht vor den Hut. Das war wirklich stark. Ganz kurz die Punkte. Liam Lawson kriegt von mir 6 Punkte für dieses Wochenende. Ah, bei Lindblad war ich schon wirklich in Versuchung, aber ich gebe ihm in Anführungsstrichen nur 9 Punkte diesmal. Für die 10 hat es noch nicht ganz gereicht. Dafür hätte er zum Beispiel Olli Bärmann auch noch hinter sich halten müssen, meiner Ansicht nach. Ja, aber das wäre schon sehr, sehr, sehr viel verlangt. Also steigen wir doch gleich mal ein bei ihm. Lindblad hat ein wirklich ganz hervorragendes Debütwochenende abgeliefert, fehlerfrei. Er ist keinen Zweikampf aus dem Weg gegangen, auch nicht mit Max Verstappen, ja. Also da hat er wirklich, wirklich gezeigt, dass er ein sehr reifer und schneller Pilot ist. Super Start hat er hingelegt. Er war zeitweilig dann sogar auf Platz 3 unterwegs. Er konnte selber kaum glauben, ja. Er war dann auch sehr amused. Er hat gesagt, er hat wirklich alles aus dem Auto gequetscht an diesem Tag. Ein super, super Einstand. Und ja, sehr verdient. 8. Platz, 4 Punkte für das Team. Tolle Leistung, 9 Punkte von mir dafür. Bei Liam Lawson, der war eigentlich auch ganz gut unterwegs, ja, im Quali. Du hast es schon gesagt, ein Plätzchen sogar vor Lindblad. In letzter Sekunde, aber da kommt es dann drauf an. Also alles richtig gemacht. Ah, den Start hat er natürlich komplett vergurkt. Keine Ahnung, wie da der Anteil an, menschlichem Versagen war oder ob dann die Maschine den Geist aufgegeben hat. Vielleicht war seine Batterie nicht aufgeladen. Vielleicht ist die Drehzahl in den Keller. Er war auf jeden Fall in so einem Anti-Stall-Modus. Also das ist so ein Motormodus, der den Motor am Leben hält, dass er nicht abstirbt eben. Aber es ist da natürlich kein Vortrieb. Er hatte riesiges Glück, dass Colapinto da so gut reagiert hat. Wir haben es ja schon besprochen gerade. Sonst hätte das Rennen von Liam Lawson auch schon nach 5 Metern zu Ende sein können. War es aber nicht und er hatte dann eine schwere Aufgabe. Er war weit hinten und hat sich dann auch in diverse Scharmütze verzettelt. Ja, nicht zuletzt mit Sergio Perez, auch da haben wir schon drüber gesprochen. Die zwei haben auch eine gemeinsame Geschichte. Es lief nicht ganz rund für Lawson, aber Potenzial ist da. Das Auto geht gut. Der Teamkollege hat gezeigt, was möglich ist. Ich glaube, Liam Lawson wird das nie auf sich sitzen lassen. Die zwei, also dieses Fahrerduell, das wird, glaube ich, ein ganz spaßiges. Glaube nicht, dass Liam Lawson sich da schnell geschlagen gibt. Der wird zurückkommen. Lindblad wird sicher auch den einen oder anderen Fehler noch machen in Zukunft. Werden wir sehr genau beobachten und mit ganz viel Freude.
Ja, und ich sag auch schnell meine Punkte. Die sind nämlich gleich wie bei dir. 6 Punkte für Lawson, 9 für Lindblad. Lawson hatte ein paar Probleme, natürlich vor allem am Start. Das war natürlich ein großer Nachteil, den er dann hatte. Er hat gesagt, er hat eigentlich gedacht, er hat alles richtig gemacht und hat eigentlich sozusagen seine Reaktionszeiten alles genau on point gehabt, aber er hat aus irgendeinem Grund Power verloren und hatte dann 5 Sekunden lang dann sozusagen vom Start weg erstmal keine Möglichkeit, diese Power wieder zu nutzen. Und er hat dann auch nach dem Rennen erstmal noch nicht gewusst, woran es lag. Er hat gesagt, das muss man analysieren. Ja, ist jetzt natürlich schwierig zu sagen. Auf jeden Fall ist auch beim Racing Bulls insgesamt Luft nach oben. Das hat auch Alain Permain, der Teamchef, gesagt. Der hat gesagt, okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal schauen, wie unsere Pace vom von der Quali zum Rennen dann ausschaut, weil wir unsere Race Pace noch verbessern können. Für Haas hat er gesagt, also sprich für Behrmann in dem Fall, hat es nicht ganz gereicht. Also für Lindblad, das war jetzt so die Sicht vom Teamchef selber. Aber ja, der nimmt natürlich da auch so ein bisschen Druck raus. Lindblad hat da wirklich super Arbeit geleistet und das sind sich alle einig, sind auch super happy, haben sich da auch bei ihm bedankt und natürlich dann, ja, Liam Lawson, der kann es sicherlich auch besser. Wird auch spannend, weil er muss natürlich auch zeigen, dass er Lindblad so halbwegs im Griff hat, wenn er dann perspektivisch vielleicht dann auf den Red Bull-Sitz schielt. Ich glaube, das ist alles aber ein bisschen entspannter jetzt im Vergleich zur letzten Saison, jetzt, wo sowohl Christian Horner nicht mehr dabei ist, als auch natürlich Dr. Helmut Marko. Da glaube ich, ist man da jetzt ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen seriöser, aber ein bisschen ruhiger und gelassener unterwegs. Aber jetzt sind wir bei der Halbzeit angekommen.
Machen wir erstmal eine Flasche Wasser auf.
Mach dir eine Flasche Wasser auf. Ich habe hier noch ein kleines Schlückchen für den Rest der Folge. Damit muss ich auskommen. Und das gibt mir die Zeit, euch mal ganz kurz zu erklären, was jetzt kommt, wenn ihr nicht dabei seid. Es ist eigentlich ganz einfach und schnell erklärt. Wir machen jetzt in der Hälfte der Episode immer ein kleines Quiz. Dave und ich stellen jeweils eine Formel-1-Wissensfrage. Und am Ende der Saison schauen wir mal, wer die meisten Punkte hat. Dann kommt normalerweise auch ein großes, riesengroßes im Kreisfragen-Special. Ja, so im Kreisfragen heißt ja dann so diese Episode dann immer, die wir da in der Mitte der Folge haben. Wir sind euch noch die schuldig von letzter Saison. Unser Moderator, der uns da immer zur Seite steht, der ist leider immer noch krankheitsbedingt nicht in der Lage, uns das zu bieten. Aber da warten wir natürlich geduldig und frohen Mutes darauf. Gute Besserung weiterhin an Ben. Und das kriegen wir auf jeden Fall irgendwann auf die Kette. Wir sind dir treu, genauso wie ihr uns glücklicherweise treu seid. Und jetzt ratet doch gerne mit. Zu gewinnen gibt es leider nichts, aber es ist wieder Zeit für eine neue Folge. So, Dave, und ich lasse dir heute meine Vorteile. Stell mir gerne die Frage.
Das ist schön. Noch steht es 0-0, eine brandneue Saison. Und bevor ich dir meine Frage stelle, entschuldige mich erstmal. Wir haben Informationen nachgeplappert, die nicht korrekt waren in unserem Analysevideo. Da haben wir eiskalt behauptet, der letzte Mercedes-Doppelsieg datierte aus dem Jahr 2019. Das ist tatsächlich auch das, was die Kollegen bei Sky im Lauf des Rennens mehrfach dann erwähnt haben. Wir haben das nicht gefact-checkt, wie man das heutzutage so sagt, und haben es einfach so gesagt. Ist natürlich total falsch, denn zwischen 2019 und dem vergangenen Sonntag gab es durchaus einige Mercedes-Doppelsiege, zum Beispiel 2024 in Las Vegas, 2022 in Brasilien, 2020 beim Emilia-Romagna Grand Prix in Imola und noch einige mehr. Also soweit an dieser Stelle schon mal sorry. Wir werden das in Zukunft früher fact-checken, bevor wir sowas einfach weiter verbreiten. Aber warum ich das jetzt hier mache, meine Frage an dich hängt nämlich genau damit zusammen, hat aber einen kleinen Twist. Ich wüsste gerne von dir, mein Lieber, aus welchem Jahr der letzte Mercedes-Doppelsieg datiert, an dem Lewis Hamilton nicht beteiligt war. Das ist die Frage. Ein Mercedes-Doppelsieg ohne Lewis Hamilton am Start. Denn das haben wir jetzt am Wochenende gesehen. Und das war tatsächlich der erste Mercedes-Doppelsieg ohne Lewis Hamilton seit...
Ich wollte nur nachreichen, 2019 war, glaube ich, das letzte Mal, dass Mercedes einen Doppelsieg zum Saisonstart hatte. So war das gemeint.
Fair enough.
Ja, hatten wir tatsächlich auch in den Kommentaren berichtigt. Ich hoffe, dass das aber stimmt. Ja, das habe ich nämlich nochmal gecheckt.
Ich dafür jetzt für dich. Ja, 2019.
Das habe ich gecheckt.
Australien 2019.
Also hat auf jeden Fall Bottas und Hamilton gewonnen. So, also Hamilton vor Bottas natürlich.
Nee, ja. Bottas vor Hamilton tatsächlich.
To whom it may concern. Quali war noch andersrum, sorry, sowas. Ja. Okay, also, aber das war nicht die Frage. Die Frage war, der letzte Mercedes-Sieg oder Doppelsieg?
Mercedes-Doppelsieg ohne Lewis Hamilton.
Ohne Lewis Hamilton. Na gut, das muss natürlich dann auch passiert sein, bevor Lewis Hamilton dabei war. Das kann ja dann logischerweise nur in der Zeit Rosberg-Schumacher gewesen sein.
Oder?
Wobei, da waren sie ja nicht konkurrenzfähig. ist es dann noch Loch-Lenk? Also Mercedes, ne? Mercedes-Werksteam, ne? Oh Gott, die hatten noch keinen Doppelsieg. Das hatten die nicht. Da muss das noch, das muss ja aus den Urzeiten der Formel 1 dann sein. Jetzt ist aber mein Formel, also wenn es jetzt richtig ist, aber ich gehe davon aus.
Ich brauche eine Jahreszahl, aber du bist nah dran. Das ist schon mal, die Richtung ist nicht ganz verkehrt.
Ich weiß leider nicht auswendig, wann Mercedes aus der Formel 1 ausgestiegen ist, bevor sie wieder eingestiegen sind. Aber es war, glaube ich,
irgendwann. Da musst du an ein schreckliches Ereignis in Le Mans 50er. Denken. Das war nämlich der Anlass dazu, für Mercedes alle Motorsportaktivitäten auszusetzen. Wenn du weißt, in welchem Jahr dieser schreckliche Le Mans-Unfall war, dann kommst du noch ein bisschen näher ran.
Nee, das weiß ich nicht. Ich muss jetzt raten, ich sag 1900 auf jeden Fall, schau mal, ja.
Ja,
ich sag 1953.
Ja. Knapp daneben.
Ich war knapp davor zu sagen 52, aber das weiß ich wahrscheinlich. Also 53 sage ich auf jeden Fall, ich gehe dazu.
Nee. Es war 1955 tatsächlich der legendäre Juan Manuel Fangio und Piero Taruffi beim Italien Grand Prix. Damals, das war eines der späteren Rennen im Jahr. Das war der letzte Mercedes-Doppelsieg ohne Lewis Hamilton-Beteiligung tatsächlich. Das muss man sich mal vorstellen. Danach, 2014 in Malaysia, war dann der nächste Doppelsieg eines Mercedes-Werksteams mit Nico Rosberg und Lewis Hamilton. Ja, dann haben wir alle was gelernt, aber Sebastian steht nach wie vor bei 0 Punkten. Das war leider nicht
so. Das war jetzt aber eine schwierige Frage, finde ich. Aber ist ja fair. Also ich habe
immerhin
auch eine
keine Topspeed-Frage, die hätte ich dir auch stellen können.
Stimmt, ja.
Audi übrigens gut dabei in Australien. Audi, ich glaube, sie waren sogar mit die schnellsten, wenn nicht sogar komplett die schnellsten. Ist ein gutes Zeichen.
So, ich werde jetzt mal ein paar Namen vorlesen und ich will von dir dann am Ende wissen. Ich lese dir erstmal vor.
Also, okay.
Was haben Hermann Lang, Carlos Menditegui heißt er, glaube ich, Karl Kling, Wald Hansken, Graham Hill, Maurice Trintignant, Juan Manuel Fangio, Luigi Villoresi, Yves Giraud Gabantou, Chico Landi, Nino Farina, Pierre Taruffi, Felice Bonetto, Louis Rosier, Louis Chiron, Luigi Fagioli und Pierre Etoncelin, Fernando Alonso voraus.
Nice. Woo. Wow, das kann ja auch alles sein. Das ist ja eine sehr offene Frage. Halleluja.
Mit ein bisschen Logik kannst du dich rantasten, aber...
Ich versuch's. Also es sind alles natürlich Namen aus einer Ära, die wir jetzt gerade bei deiner Frage hier auch schon hatten.
Also es ist lustig, dass wir beide übrigens... Ja, also es ist lustig, dass wir beide in eine ähnliche Richtung gegangen sind.
Ah, was haben die denn alle dem Alonso voraus? Also abgesehen von einem Auto, mit dem sie wahrscheinlich Rennen haben beenden können. Pass auf, ich glaube, die waren bei ihrem... Ich gehe davon aus, die haben alle Rennen gewonnen. Bei einigen weiß ich sicher, bei einigen bin ich mir nicht ganz sicher. Ich gehe davon aus, dass die alle bei ihrem letzten Grand Prix-Sieg älter waren als Alonso. Kann das sein?
Das ist deine Antwort,
wäre das
ja.
Wäre das sinnvoll? Was anderes fällt mir, glaube ich, gerade nicht ein. Aber es war ja früher durchaus üblich, sehr lange zu fahren. Die waren ja oft wirklich dann noch teilweise Ü50. Ich glaube, Louis Chiron ist sogar der älteste Grand Prix-Sieger der Formel-1-Geschichte, wenn mir nicht alles teuer... Ja, kann sein. Also ich glaube, das könnte eine plausible Antwort sein, dass Fernando Alonso da durchaus noch Hoffnung haben kann, auch im hohen Alter noch zu gewinnen, denn all diese Herren haben ihm das vorgemacht.
Also, du bist sehr nah dran, ähnlich wie ich sehr nah dran war, aber leider hast du es auch nicht genau, aber du warst sehr, sehr, sehr nah dran.
Oh no.
Also, all diese Formel-1-Fahrer, und das ist für euch auch wichtig zu wissen, das sind alles Fahrer, die sind überwiegend in den 50ern, und also komplett überwiegend eigentlich in den 50ern, der eine oder andere noch in den 60ern und einer dann auch in den 70ern tatsächlich noch unterwegs gewesen. Und es war dann tatsächlich auch Graham Hill. Der ist auch Schweden 74 noch gefahren. Und die sind tatsächlich alle älter gewesen. Also erstmal sind sie insgesamt alle älter, wenn sie noch am Leben sind, als Fernando Alonso, logischerweise. Aber sie sind alle älter gewesen bei ihrem letzten Punkt, den sie eingefahren haben. Also in der Tabelle sozusagen der ältesten Punktscorer in der Formel 1 sind die alle noch vor Fernando Alonso. Der ist aktuell auf Platz 18 und diese 17 Herren sind noch vor ihm. Der älteste in dieser Liste ist tatsächlich eben der vorhin zuletzt genannte Philippe Etancelle. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Der war zum Zeitpunkt des Italien Grand Prix 1950 tatsächlich 53 Jahre, 8 Monate und 6 Tage alt. Fernando Alonso war 44 Jahre, 4 Monate und 8 Tage alt beim Abu Dhabi Grand Prix 25.
Tja, ja. Knapp daneben ist auch vorbei. Dann steht es nach einer Runde im Kreis Fragen tatsächlich 0-0. Jetzt die große Preisfrage, Freunde. Das war eine sehr schwere Runde heute. Hättet ihr eine dieser Fragen richtig beantworten können?
Würde mich wundern,
sehr
aber
gerne.
Seid warum ehrlich nicht? Und wenn ja, dann Respekt.
Es gibt krasse Freaks, ja. Und wir waren beide ja wirklich relativ nah dran, nicht schlecht.
Ja.
Gut, dann machen wir weiter
schöne
mit dem
Geschichte.
Regulären Programm. Das war's heute mit der ersten Runde im Kreisfragen dieser Saison.
So, und jetzt machen wir mit den besten 5 Teams weiter und damit erstmal mit Haas. Die sind auf Platz 5 der Konstrukteurs-WM mit 6 Punkten momentan. Oli Bearman und Esteban Ocon ist da das Duo. 12. ist Bearman in der Quali geworden, 7. im Rennen. Damit tatsächlich auch Best of the Rest außerhalb der Top-Teams, also Spitzenleistung von ihm. Esteban Ocon, sein Teamkollege, ist 13. geworden, damit 1 Punkt hinter ihm in der Quali und 11. im Rennen. Ich gebe Oli Bearman, ja, man kann ihm schon auch 10 geben. Ich gebe ihm trotzdem 9. Quali finde ich, ja, vielleicht hätte er da ein bisschen mehr reißen können. Ja, also faktisch hätte es ja auch funktionieren können, theoretisch zumindest. Wir wissen natürlich viel zu wenig momentan, wie die Quali-Pace insgesamt vom Haas ist. Und ja, er war nah dran an Ocon. Also die waren im Quali ja, wie gesagt, sehr, sehr nah beieinander und hat ihn dann auch outqualified, wie man so schön sagt. Er ist vor allem dann in der Qualifikation, hat er sich qualifiziert, aber ja, die 10 gebe ich ihm ganz knapp dann dennoch nicht. Esteban Ocon kriegt von mir 7 Punkte. Also, da war dann auch schon echt ein Klassenunterschied da und es geht halt gerade so weiter, wie es letzte Saison aufgehört hat. Also obwohl Ocon ja ein finales, gutes Rennen wirklich gezeigt hat, man dann, ja, sein Talent wirklich aufblitzen hat sehen, aber der ist wirklich auf dem Prüfstand, ähnlich wie es ja Lewis Hamilton diese Saison auch ist. Der ist ja jetzt wirklich sehr, sehr gut gestartet. Das hat auch wirklich nach dem alten Lewis Hamilton wieder ausgeschaut, kommen wir später eh noch drauf. Aber Esteban Ocon, der darf jetzt nicht mehr so oft solche Leistungen zeigen, weil dann ist er, glaube ich, schon echt angezählt, wenn das nicht schon eh ist und unter Beobachtung. Haas ist sicherlich eins der Teams, wo die Führung einfach mal ein bisschen ruhiger ist und man da alles ja mit sehr viel Bedacht angeht und so. Und das ist auch sehr gut. Das hat sich jetzt auch wirklich ausgezahlt, seitdem Gunther Steiner weggegangen ist und Ayao Komatsu da das Ruder übernommen hat als Teamchef, sieht man eigentlich beständige Fortschritte und das Team hat sich echt etabliert, ist auch jetzt in einer sehr guten Position, um ja vielleicht irgendwann verkauft oder übernommen zu werden. Toyota wird ja immer präsenter bei Haas. Da hilft es natürlich auch, einen japanischen Teamchef zu haben. Also ist mir jetzt tatsächlich so naheliegend, es ist auch noch nie so als Gedanke gekommen, dass das ja sehr, sehr viel Sinn macht, ja. Dass der ja natürlich auch von der ganzen Arbeitsethik und so natürlich dann direkt, ja, so dieses ganze Mindset wahrscheinlich auch super verkörpert, dass man von Toyota wahrscheinlich dann auch erwarten würde. Also spannendes Projekt auf jeden Fall. Und das Team ist für mich dann auch, hat in den letzten Jahren sehr an Charakter gewonnen. Lustigerweise aber auch aus meiner Sicht, nachdem Gunther Steiner gegangen ist, weil man da einfach eine klare Linie gefahren hat und viel, viel Beständigkeit gezeigt hat, gegenüber auch den Fahrern sehr geradlinig und konstant gearbeitet hat. Und das gefällt mir einfach wirklich sehr gut. Also so viel kann ich schon mal dazu sagen. Und ich glaube, Dave, du siehst es wirklich auch sehr ähnlich.
Ich sehe es tatsächlich genauso, ja. Also wir ähneln uns heute wieder, was die Punktevergaben angeht.
Even Stevens.
Auch von mir. Oli Bearman 9 Punkte, Esteban Ocon 7. Ja, zu Bearman gibt es nicht viel zu sagen. Er war sensationell gut unterwegs mal wieder. Er hat bestätigt, was er in der letzten Saison schon gezeigt hat. Auch wenn er durchaus ein bisschen kritisch war dem Reglement gegenüber. Aber es scheint ihm zu liegen. Esteban Ocon war dem Reglement gegenüber zumindest nach außen hin gar nicht so kritisch. Er wirkte noch ein bisschen überfordert. Ja. Er hat dann gesagt, sein Kopf ist kurz vorm Explodieren mit all diesen Informationen, die man da so kriegt während dem Rennen. Und klar, das ist, glaube ich, eine ganze Menge. Das muss man erstmal verarbeiten. Er hat es aber insgesamt trotzdem ganz gut gemacht. Ja. Im Quali war er direkt dran an Teamkollegen. Aber nicht viel dazwischen. Und im Rennen, ja, war vielleicht auch ein bisschen Glück dabei, ja, bei dem einen oder ein bisschen Pech beim anderen. Schade für Ocon, dass es nicht zu dem Punkt gereicht hat, aber auch da war er natürlich, wir haben es vorhin schon gesagt, mit seinem Spezialfreund Pierre Gasly unterwegs, eng im Clinch. Es gab sogar eine Untersuchung gegen die beiden wegen des Vorfalls, aber die Rennleitung hat es dann einfach laufen lassen. Das ging dann schon, war ja wirklich nichts Böses dabei. Und ich denke mal, dass das auch die Reifen ein Problem waren am Haas vielleicht von Esteban Ocon. Der war im Gegensatz zu Oli Bearman ja schon seit der ersten Virtual Safety Car Phase auf den harten Reifen unterwegs und musste die dann bis zum Ende ja irgendwie da durchkriegen. Das ist dem
hat,
Mercedes
hat, ganz
sehr
gut kurz, er hat auch gesagt, ja. Er hat viel Probleme mit der Balance auf der Hinterachse gehabt. Na, also gar nicht mal der jetzt nicht direkt gesagt, aber ja, das hat definitiv Probleme bei ihm gegeben. Na, ja.
Kann gut sein, ne? Ja, wie gesagt, da lagen ein paar Runden dazwischen. Ja, Runde 11 war die erste VSC-Phase, Runde 18 die zweite. In Runde 18, das erwähne ich deswegen, weil Oli Bearman da gestoppt hat und von da aus bis zum Ende gefahren ist. Vielleicht waren es ja die entscheidenden 7 Runden, vielleicht lag es aber auch an anderen Dingen. Auf jeden Fall, Esteban Ocon hat viele Hausaufgaben vor sich, wurde geschlagen von Oli Bearman einmal mehr. Da musste ich ordentlich zusammenreißen. Auf jeden Fall 9 Punkte für Bearman. 7 Punkte für Ocon von mir wie von dir. Schauen wir mal zu Red Bull.
Ja, ein Satz aber trotzdem noch. Komatsu hat dann auch gesagt, also es war alleine deswegen, also er hat sehr, sehr viel Lob ausgeschüttet ans Team. Auch unter anderem deswegen, das war ihm wichtig zu betonen, weil sie nicht die letzten Monate erst viel Probleme oder viel Herausforderungen hatten, sondern tatsächlich auch schon das letztjährige Auto, also den VF25, die 25 ist dann immer sozusagen das Jahr und die VF ist dann halt die Bezeichnung fürs Auto. Selbst, also VF25 war ja das letztjährige Auto, VF26 das diesjährige Auto und die hat man zu weiten Teilen auch parallel entwickelt tatsächlich. Das hat viel Stress für alle bedeutet und er hat gesagt, also es ist unglaublich, dass man das jetzt geschafft hat, Best of the Rest zu sein. Ein Wort noch zu Ocon, der hat so ein bisschen eine Giftzwecke da raushängen lassen an diesem Wochenende, weil er mal einen Satz gebracht hat, dass es sich so anfühlen würde, als ob man unterschiedliche Autos fahren würde. Also das finde ich auch nicht so super professionell. Muss er sich ein bisschen zurückhalten aus meiner Sicht. Ist der Ocon, den wir alle nicht so sehr ins Herz schließen können. Ne? Es gibt ja so ein bisschen zwei Ocons und ja, das finde ich, gehört sich nicht. Aber jetzt Red Bull. Und da ist natürlich Max Verstappen und Isaac Hatcher, sind die beiden, die dieses Jahr uns hoffentlich viel, viel Freude bereiten werden. Beide hatten aber selber nicht so viel Freude. 8 Punkte zumindest mal auf dem Konto und zwar wegen Verstappen. Der hat sich ja da am Ende sehr schön nach vorne gewurschtelt. 20. ist er nur in der Quali geworden, weil eben, ja, dieses Problem dann zum Ausritt geführt hatte und zum Crash, das er auch nicht so wirklich selber verantwortet hat. Hat sehr, sehr weird ausgeschaut, aber konnte er wirklich nicht wirklich was dafür. Ja. Ist dann aber im Rennen 6. geworden. Also typische Max Verstappen Recovery.
Wahnsinn.
Ja, da hört man immer so imaginär die niederländische Nationalhymne, wenn er sich dadurch fühlt. Ja, also das macht schon echt immer Laune. Und ja, Isaac Hatcher hat es eigentlich so ein bisschen andersrum gemacht. Ne? Der hat sich auf 3 qualifiziert, unfassbar eigentlich. Ne? Also ich sag's immer wieder, das ist für mich der absolute neue Superstar. Für mich das größte Talent der letzten, vielleicht seit Verstappen tatsächlich selber, als der in die Formel 1 gekommen ist. Dann konnte er aber wirklich nicht viel zeigen. Er hat dann die erste Safety-Car-Phase, war es ja, glaube ich, verursacht, durch den Motorschaden, den er da hatte. Konnte nichts machen und im Endeffekt deswegen 8 Punkte tatsächlich für beide. Beide haben leider überhaupt nichts dafür gekonnt, dass sie dann ihre jeweiligen Crash beziehungsweise Defekte hatten, aber beide haben auch unfassbar gute Leistungen gezeigt. Der eine dann eben in der Quali, weil er es halt konnte, weil der andere ja dann nicht mehr da war und oder beziehungsweise ne, der andere konnte es nicht zeigen, weil er nicht mehr da war, Verstappen, und dann im Rennen, was will Hadjar machen, ne? Wenn der Motor kaputt ist, da kannst du als bester Fahrer immer noch nichts machen, also ist wie es ist, aber man hat aufblitzen sehen, dass diese beiden, mit denen ist zu rechnen, und ich bin echt gespannt, ey, Red Bull, die haben auch Luft nach oben und werden Upgrades bringen, vor allem das Auto noch mal ein bisschen leichter machen, das machen zwar viele, aber bei Red Bull ist es anscheinend vergleichsweise viel, was sie noch zu viel drauf haben, also wird spannend, wie viel die in Relation verbessern können zu den anderen drei Top-Teams, namentlich McLaren, Ferrari und Mercedes. Also ich erwarte da einiges und ja, damit zu Dave.
Sehr schön, ja. Arbeitsteilung nicht nur bei Red Bull, sondern auch bei uns. Aber ich mach's kurz, auch von mir kriegen die beiden Kollegen 8 Punkte. Warum wir hier Hadjar überhaupt werten? Der ist ja ein paar Runden mitgefahren auf jeden Fall im Grand Prix und hat genug gezeigt, dass wir uns zutrauen, eine aussagekräftige Wertung hier vorzunehmen. Deswegen kriegt er eine. 8 Punkte von mir eben für ihn, auch für Max Verstappen. Du hast im Prinzip alles schon gesagt. Beide mit unverschuldeten Problemen, die ihnen da halt wirklich Ergebnisse verhagelt haben. Aber trotzdem, abgesehen davon, haben sie beide getan, was sie konnten und waren da sehr, sehr stark unterwegs tatsächlich. Hadjar ganz vorne drin, als Verstappen nicht konnte. Das ist tatsächlich fast ein Novum, ja, für die letzten Jahre. Seit Perez gab es da, glaube ich, keinen mehr im Red Bull Cockpit, der ja im Zweifelsfall dann die Kohlen aus dem Feuer geholt hat. Und auch Perez, ja, naja, eher zu Beginn seiner Red Bull Karriere, gegen Ende dann auch nicht mehr so wirklich oft. Also Hut ab, Hadjar wirklich mit einer tollen, tollen Leistung. Und ja, Verstappen, auch wenn er nicht so happy war im Auto und generell nicht so happy ist mit den neuen Regeln, er ist professionell und tut trotzdem sein Bestes. Ich war allerdings ein bisschen überrascht, dass der Verstappen Lando Norris nicht mehr angegriffen hat dann gegen Ende. Verstappen hat sich ja deutlich später frische Reifen geholt. Lando Norris war ab Runde 34 auf Medium unterwegs. Verstappen ab Runde 41 dann auf harten Reifen. Ich war mir sicher, der schnupft den gleich auf, aber Norris konnte sich da gut verteidigen, beziehungsweise Verstappen kam einfach nicht nah genug ran. War ich ein bisschen überrascht von. Trotzdem, für sehr solide 8 Punkte hat es dann gereicht. Und wenn wir schon jetzt über Norris sprechen, dann schauen wir doch gleich mal zu seiner Mannschaft.
Ja, und da sind 10 Punkte auf dem Konto, weil eben Norris am Ende 5. geworden ist. In der Quali aber 6. und damit ein Platz hinter Piastri, der seinerseits 5. in der Quali dann geworden ist. Und im Rennen dann, ja, schon in der Einführungsrunde das Auto verloren hat. Da haben wir ja in der Analyse schon drüber geredet. Also für die, die es vielleicht nicht mehr so ganz im Kopf haben, natürlich, wenn ihr es gesehen habt, wie er rausgeflogen ist, habt ihr gesehen, Grund war eine Kombination daraus, dass die Reifen kalt waren, eher ein unerwartetes Energieplateau hatte, das plötzlich Peak. Nach oben geschnellt ist.
Leistungspeak.
Genau, und da war plötzlich Power da, die er nicht vermutet hatte. Plus er ist über den Curb gefahren und all diese Kombinationen, die sind etwas ungesund. Und deswegen ja, hat er sein Auto gecrashed, geschrottet und konnte dann nicht an den Start gehen. Und deswegen gebe ich ihm auch nur 2 Punkte, ja. Denn ihm ist das passiert, allen anderen Fahrern nicht. Und ja, ist vielleicht jetzt mit den neuen Regeln und so weiter und so fort alles ein bisschen anders, aber ja, er ist halt auch der Einzige, dem das passiert ist. Es darf eigentlich nicht sein. Trotzdem Schwamm drüber, er kann es deutlich besser. Was mich so ein bisschen besorgt, ist, dass jetzt saisonübergreifend in den letzten 5, 6, 7 Rennen er tatsächlich oft solche Flüchtigkeitsfehler drinnen hatte. Und ich hoffe mal, dass er jetzt nicht doch irgendwie bei ihm die Konzentration oder das Selbstbewusstsein angeknackst ist, dass ihm solche Fahrlässigkeiten ständig passieren, weil es zieht sich jetzt tatsächlich schon seit einigen Rennen so und es ist jetzt fast schon ein bisschen typisch für ihn. Wir kennen ihn eigentlich auch ganz anders und ich hoffe, dass er bald wieder in die Spur findet, traue ich ihm aber auch absolut zu. Er ist ja nach außen hin zumindest immer sehr, sehr ruhig. Ich weiß nicht, ob er es einfach nur gut verstecken kann, wenn er nervös ist. Fakt ist auf jeden Fall, sowas sollte ihm nicht so oft passieren. Ich meine, er hat natürlich eine große Reputation, da wird er jetzt nicht so schnell angezählt werden, darum geht es auch gar nicht, aber faktisch hat er genug Talent und arbeitet hart genug, dass er eben einen Norris schlagen kann, wie er es auch in der Qualifikation gemacht hat und auch über eine Saison durchaus tun kann, ja. Und ich erwarte, dass er auch das Potenzial hat, diese Saison insgesamt besser abzuschneiden, sprich also mit weniger Fehlern, jetzt nicht unbedingt mit den Punkten und so weiter und so fort. Das Auto spielt ja auch eine Rolle als letzte Saison. Also da nochmal einen Schritt nach vorne zu machen als Fahrer, hat man jetzt nicht gesehen, aber gut, da erwarte ich, dass er da definitiv auftreten wird, die nächsten Rennen. Da bin ich sehr gespannt. Freue mich schon drauf bei Norris. Der hat es insgesamt dann dementsprechend natürlich besser gemacht. Dem gebe ich 7 Punkte. Und auch da, was Dave schon gesagt hat, er hat sich super gegen Verstappen gewehrt. Er hat auch gesagt, nach dem Boxenstopp ist es, oder hat er ja 2 Boxenstopps gehabt, ne? Aber er hat dann auch gemerkt, dass man auch was dazugelernt hat, auch was Energiemanagement angeht und so weiter und so fort. Also da musste man sich rantasten. Und Andreas Seller hat ja auch gesagt, und da war tatsächlich bei McLaren auch ein bisschen Frust da, ja, dass man nicht den Eindruck hat, dass man da so alle Infos bekommt von Mercedes, die man bekommen sollte, was das Energiemanagement angeht. Das ist man als Motorenlieferant eigentlich anders gewöhnt. Also ist alles nicht so optimal, wie man sich das vorstellt. Aber ich glaube, da wird McLaren auch Mittel und Wege finden, sich da einzugrooven. Dass Mercedes als Werksteam selber da natürlich ja alle Zahnräder ineinander greifen lassen kann und da ein bisschen mehr Knowledge hat, das ist klar. Müssen wir mal schauen. Also das wird auf jeden Fall eins von vielen, vielen, vielen spannenden Elementen, und die Formel 1 ist ja extrem komplex, die interessant werden zu beobachten. Und damit, Dave, übergebe ich an dich. Wie gesagt, 7 Punkte für Norris von mir, 2 für Piastri, und dann bin ich gespannt, was du gibst.
Ja, fast das Gleiche. Auch von mir kriegt Lando Norris 7 Punkte. Das war eine gute Vorstellung insgesamt. Oscar Piastri gebe ich sogar 3. Also ich denke, das Potenzial war auch da. Er hat es ja bis zum Quali auch sehr, sehr gut gemacht. Das darf man nicht vergessen. Er war vor Norris. Sehr solides Wochenende, er ist fleißig da von Session zu Session rumgefahren, hat ihm keinen Fehler gemacht, und dann ausgerechnet, ne, beim Heimrennen wieder so ein Lapsus, ach, das ist sehr ärgerlich. Ich glaube, er hat sich da natürlich am meisten drüber geärgert von allen. Trotzdem, darf nicht passieren, das ist keine Ahnung, inwiefern da wirklich dieser Leistungspeak damit reingespielt hat, wie überrascht er davon war, aber es hat schon ein bisschen nach Fahrfehler gerochen. Übrigens, ich habe natürlich die Vorberichterstattung auch geguckt um 4 Uhr morgens. Ja, und da war bei der offiziellen Formel 1 Juan Pablo Montoya zu Gast, und der hat es direkt kommentiert. Seine erste Vermutung war tatsächlich, dass das irgendwie am Auto gelegen haben muss. Nicht nur, weil es eigentlich kein Fehler ist, den Fahrer dann irgendwie macht normalerweise. Er hat auch was gehört, ja, also als hätte das Auto irgendwo aufgesetzt oder so. Deswegen dachte ich auch, ja, das muss ein technischer Bug gewesen sein. Aber ich habe es dann von keinem mehr wieder gehört, auch von Oscar Piastri selbst nicht. Also gehe ich mal davon aus, dass die Erklärung von Piastri da wirklich dann auch plausibel ist und dass er ja eine Kombination aus einigen Faktoren eben dazu geführt hat, dass er da rausgeflogen ist. Ist am Ende des Tages auch egal. Ja, er konnte sein Heim-Grand Prix nicht antreten. Deswegen was, er hat seine Mechanikern wahrscheinlich viel, viel Arbeit damit bereitet, und es kostet das Team natürlich auch einen Haufen Geld, ist alles nicht geil, und er startet jetzt tatsächlich mit einem großen Handicap ins Jahr in China und dort hat er letztes Jahr aber gewonnen, auch nach einem schwierigen Australien Grand Prix. Vielleicht schlägt er auch dieses Jahr wieder zurück. Ob es für einen Sieg reicht, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber wenn er vor Norris landen könnte, das wäre schon eine gute Sache. Und Lando Norris, da muss ich wirklich nicht viel sagen, du hast das meiste schon erzählt. Gute Leistung, er hat viel gelernt, er war nicht so ganz happy. Er muss sich dabei auch reinfinden, einfach in die neue Aufgabe, in die neue Formel 1, mit der er auch noch nicht so ganz glücklich zu sein scheint. Bin mir aber sicher, mit mehr Erfahrung, mit mehr Kilometern, mit mehr Rennkilometern vor allem, wird sich auch bei ihm ein positiveres Gefühl einstellen. Vielleicht tut die Formel 1 ja auch schon was. Haben wir in unserer letzten Folge thematisiert. Übrigens, wenn ihr die noch nicht geschaut habt, da stehen Regeländerungen im Raum. Regelanpassungen würde ich es jetzt eher mal nennen. Ja, vielleicht geht da noch ein bisschen was. Ich bin mir sicher, mit dem Upgrade, das an den McLaren kommt, wird auch Norris ein bisschen selbstbewusster und zufriedener. Dann lächelt er auch wieder mehr und kann vielleicht bessere Leistung abrufen. Soweit 7 Punkte für Lando Norris, für den Weltmeister, und 3 von mir für Oscar Piastri.
Tja, und dann sind wir bei Ferrari, und die haben 27 Punkte auf dem Konto, sind auf Platz 3 und 4 gelandet, Charles Leclerc und Lewis Hamilton. In der Quali war es noch so, dass Leclerc sich als 4. qualifiziert hat und Lewis Hamilton als 7. Das war auch sehr spannend, weil Lewis Hamilton, und das kennen wir aus letztem Jahr tatsächlich auch schon, in den Sessions davor immer mal wieder Leclerc auch überflügelt hatte. Das ist letztes Jahr zugegebenermaßen nicht oft vorgekommen, aber es ist vorgekommen, und dann die letzte Runde hat er dann nicht zusammengebracht, auch wieder so am Samstag, am vergangenen. Diesmal war aber der Unterschied nicht ganz so groß, deswegen siebter. Und diese Raketenstarts von Ferrari, wir haben ja schon öfters jetzt darüber geredet, die haben beiden natürlich extrem geholfen. Es wäre fast schon irgendwie eine Doppelführung gewesen nach der ersten Kurve. Es ist einfach unfassbar. Also da hat Ferrari wirklich viel richtig gemacht. Die haben auch generell im Auto viel richtig gemacht. Ich bin sehr gespannt, wenn sie jetzt durchhalten, bis sozusagen Juni ist es oder Mai. Ich habe es quasi gerade nicht mehr auswendig, wenn die neuen Regeln dann greifen. Ja. Dann könnte es auch wirklich nochmal eine Wende geben in der WM, wenn sie vielleicht sind sie auch bis dann auch sogar vorne, man weiß es nicht. Es wird spannend, vor allem jetzt auch China. Leclerc mag die Strecke ja nicht so, genauso wie Australien. Also da wird man auch ein paar Rennen brauchen, bis man dann auch intern die Hackordnung wirklich so halbwegs sieht. Kann natürlich dann auch sein, dass die in der ganzen Saison sehr nah beieinander sind, dann je nach Rennen und Tagesform dann der eine schneller ist als der andere. Was ich, wenn beide auf ihrem absoluten Peak-Level operieren, auch ehrlich gesagt erwarten würde, wenn beide das Auto wirklich verinnerlicht haben und sich gut damit zurechtfinden. Und bei Hamilton sieht es wirklich so aus. Leclerc war noch nicht so ganz zufrieden. Hamilton war ja sehr, sehr happy, aber ich glaube, da ist bei ihm auch so dieser Faktor da, okay, er merkt, er kann es noch. Ja, da war ja viel Selbstzweifel auch Ende letzter Saison vor allem dann dabei. Ist ja auch klar, wenn man da so abgewatscht wird vom Teamkollegen über die komplette Saison. Aber man weiß, die letzte Regularien-Ära sozusagen, die hat ihm nicht so wirklich gelegen. Das hat man dann auch gemerkt im Vergleich zu vorher. Natürlich konnte man nicht wirklich wissen, hat er da jetzt ja sozusagen seine besten Jahre generell hinter sich oder lag es dann auch so ein bisschen an den Ground-Effect-Autos aus dieser Ära. Es deutet jetzt nach dem ersten Rennen schon darauf hin, dass er schon zu großen Teilen noch der Alte ist. So ein bisschen wie Alonso, ja. Wahrscheinlich sind beide nicht mehr so gut wie zu ihren besten Jahren, aber wahrscheinlich sind sie auch noch zu vielem in der Lage. Also da freue ich mich sehr drauf und vor allem, weil ja China aus Hamiltons Sicht ja auch jetzt ein Highlight werden könnte, ja. Also der Ferrari war ja eigentlich letzte Saison auch nicht besser als die Saison im Vergleich zu den Top-Teams. Eher jetzt diese Saison besser, also das wird super spannend, vielleicht kann er da ja, ich bin zuversichtlich, dass er um sein erstes Podium jetzt endlich mal richtig realistisch kämpfen kann, ja, Ferrari und bei Leclerc, ja, dem traue ich eh alles zu, wenn er da alles zusammenbekommt, also das ist ja Mr. Ferrari sozusagen, also auf jeden Fall das, wie gesagt, wenn sie beide auf ihrem Maximum operieren, wahrscheinlich beste Duo im ganzen Feld und wir haben einige wirklich tolle Paarungen bei den Teams. Und jetzt muss ich aber auch sagen, was ich an Punkten vergebe und dem lieben Leclerc gebe ich tatsächlich 10 von 10 Punkten. Was will er mehr machen? Ja, die Mercedes war einfach eine Klasse besser und er hat Hamilton auch hinter sich gelassen. Bei Hamilton, da gebe ich 9. Ich würde ihm auch gerne 10 geben, hätte ich vielleicht sogar gemacht, wenn er in der Quali vor Leclerc drin gewesen wäre oder wenn sie wirklich komplett so nah beieinander gewesen wären, wie es dann am Ende halt im Zieleinlauf war. Das war ja fast wie so, keine Ahnung, war das nicht mal so, dass Ford in Le Mans, wie sie da gewonnen haben, dann absichtlich alle drei Autos nebeneinander hat ins Ziel fahren lassen für ein Fotofinish. Also
der arme Ken Miles, Mann.
Das können wir euch übrigens empfehlen, Ford vs. Ferrari, der Film, wunderbarer Motorsportfilm, einer der besten, für mich vielleicht sogar der beste, den es gibt. Dicke Empfehlung auf jeden Fall, aber so ein bisschen sah das aus, ne? Also tolles Finish und ja, Ferrari kann eigentlich super happy sein, wenn der Mercedes nicht wäre, zu denen kommen wir gleich, aber erstmal deine Wertungen, Dave.
Ja, meine Wertung ist schnell erledigt, von mir kriegen beide Ferrari-Piloten die gleiche Wertung, Evan Stevens, aber es ist keine 10, es ist eine 9 für beide Fahrer tatsächlich, ja, das ist schon streng. Ich wüsste auch nicht, was Leclerc hätte besser machen können tatsächlich, aber am Ende des Tages, ja, es ein bisschen fehlt mir da noch das Knistern. Ich denke vor allem in der zweiten Rennhälfte waren sie dann beide relativ zahnlos. Ich möchte nicht sagen, sie haben sich abgefunden mit dem Schicksal. Aber ich habe auch weder an der Boxenmauer noch dann in den Cockpits irgendwie den letzten Willen noch so gesehen. Ja, dass sie da.
Aber Hamilton hat auch so ein bisschen schon Hammer-Time-Feelings gehabt.
Ja, der hat gut aufgeholt. Ja, also punktuell schon. Vor allem im ersten Renndrittel auf jeden Fall. Da war er super stark. Und er war dann am Boxenfunk natürlich präsent. Ja, er hätte gerne gestoppt in der ersten VSC-Phase. Ich habe es auch in den Highlights in der Analyse schon gesagt, Ferrari hätte ruhig die Strategie dann auch splitten können durchaus. Wenn sie gegen einen stärkeren Gegner kämpfen, müssen sie es halt mit allen Mitteln probieren. Da wäre eine geteilte und unterschiedliche Strategie sicher ein Mittel gewesen. Am Ende des Tages, da waren sich alle Experten auch einig, hätte es trotzdem nicht gereicht, weil Mercedes schon viele Reserven hatte noch. Wahrscheinlich ist es richtig. Trotzdem, ich habe diesen Willen dann ein bisschen vermisst, wie gesagt, in der zweiten Rennhälfte. War aber von beiden eine hervorragende Leistung. Ferrari ist auf jeden Fall da und ich habe noch mehr ermutigende Worte. Und zwar von einigen Fahrerkollegen und vielen Formel-1-Experten. Die haben sich sehr gut und positiv über Ferrari geäußert. und ihn vor allem überragenden Speed in langsamen Ecken attestiert. Also nicht nur die Starts sind gut, auch die mechanische Plattform scheint hervorragend zu sein bei Ferrari. Das wird dann zum Beispiel auf langsameren Strecken ein Faktor. Monaco-Sieg für Leclerc ist zum Beispiel durchaus möglich. Ja?
Oh ja.
Mercedes hin oder her. Und es gibt auch auf den kommenden Strecken durchaus ein paar langsamere Passagen. Vielleicht holen sie dann eine ganze Menge auf. Ich bin gespannt. Ich glaube, der Käse ist nicht ganz gegessen. Sogar Toto Wolff hat gesagt, er sieht da einen engen Kampf der beiden Teams über die Saison hinweg. Keine Ahnung, es sagt sich natürlich leicht, wenn man eigentlich einen Vorsprung hat und einen Gegner stark machen möchte, aber ich glaube, es ist auch ein Funke Wahrheit dran. Und Ferrari hat noch viel im Petto, das darf man auch nicht vergessen.
Ja.
Dieser weirde Flügel, den sie da getestet haben in Barcelona, da ist er noch gar nicht am Auto. Und Fred Vasseur hat schon vor der Saison gesagt, die geplanten Upgrades, die eigentlich in Australien schon am Auto hätten sein sollen, die werden wohl noch eine Weile länger brauchen, weil es da Diskussionen mit der FIA gibt. Die haben da noch keine offizielle Freigabe dafür. Also da geht noch einiges, Freunde. Der Ferrari-Traum lebt auf jeden Fall, auch wenn die nächste Mannschaft, über die wir jetzt gleich sprechen, sehr, sehr stark ist, nämlich die Mercedes.
Ja, und da gab es ja, das ist ja schon als Meme und als GIF verwurstet. Ich habe es heute auch schon gesehen auf Instagram irgendwo. Dieser Blick von Toto Wolff, als er dann so in die Kamera geschaut hat, als die Kamera auf ihn. Also der Typ ist einfach Meme-Material im positivsten Sinne. Genauso übrigens wie George Russell. Also da haben sie schon ein sehr charismatisches Team sozusagen mit Charakterköpfen. Ja, und der hat jetzt gut lachen, ne, nach dem Tal der Tränen, durch das Mercedes gegangen ist, von 22 bis 25. Sieht es jetzt richtig gut aus. Ganz so sehr wie 2014, würde ich sagen, ist das immer jetzt nicht. Ne? Ferrari ist vergleichsweise nah dran. Ich glaube auch, Ferrari hat eine super Plattform, auf denen sie aufbauen können. Also da erwarte ich jetzt eigentlich wirklich Mercedes und Ferrari in einem sehr, sehr starken Zweikampf über die Saison hinweg. McLaren muss ich erst wieder fangen. Red Bull kann ich mir vorstellen, dass die schon auch noch eingreifen können, wenn die in zwei, drei Rennen dann so halbwegs in Form kommen. Allein auch schon wegen dem Fahrradduo. Freue mich auch schon jetzt dann auf China drauf, die dann sozusagen hoffentlich ausfallfrei zu sehen und wenn dann eben halt, ne, aus eigener Kraft mal schauen, was die schaffen. Aber wir sind bei Mercedes, 43 Punkte, Russell und Antonelli, Russell Pole Position und den Sieg geholt. Ja, war zwar kein Start-Sieg, weil zwischendrin Box gewesen und so, aber effektiv, wenn man das mal rausrechnet, war es dann, naja, halbwegs einer Startphase, war ja hart umkämpft, aber insgesamt dann schon eine sehr, sehr starke Vorstellung. Antonelli war ein bisschen weiter zurückgeworfen zwischendrin, hat sich dann aber auch wieder schön nach vorne gekämpft auf Platz 2. Im Endeffekt war es ein doch recht dominante Vorstellung von Mercedes, ohne jetzt so diese Galaxien zwischen sich aufzubauen, wie jetzt ein Max Verstappen das gemacht hat, als diese totale Red Bull-Dominanz dann ausgebrochen ist, vor allem 23 und 24. Dementsprechend Russell 10 von 10 und Antonelli 8 von 10. Antonelli kann man auch 9 von 10, glaube ich, geben, aber da waren jetzt schon so in der Summe dann einige Dinge, die ihn dann schon abgegrenzt haben von Russell. Ein Antonelli in Topform, finde ich, kann Russell auch an einem guten Tag tatsächlich überflügeln. Hat er letzte Saison ja auch ab und zu mal geschafft, nicht oft, aber das sagt auch schon alles aus. Ne? Der ist jetzt 19 Jahre alt, seine zweite Formel-1-Saison und in der ersten hat er schon wirklich gute Akzente gesetzt. Ist ja damals in seinem Debüt in Australien Vierter geworden, was auch tipptopp ist damit einer der 5 besten aller Zeiten Rookies mit der Platzierung. Arvid Lindblad ist ja da jetzt auch reingestoßen. Beste übrigens Gesellschaft zusammen mit Max Verstappen und auch lustigerweise Lance Stroll, ja, also sind alles auch mit Lewis Hamilton einige der jüngsten Punktescorer, nee, Lewis Hamilton war nicht dabei, einige der jüngsten Punktescorer in der Formel-1-Geschichte. Genau, also zeigt viel, viel Potenzial, wenn du mit solchen Leuten, allen voran natürlich Lance Stroll, in einem Atemzug genannt wirst, dann kannst du ja nur was drauf haben. Es gab ja nicht so richtig was, wo man jetzt sich beschweren konnte bei Mercedes, was das Auto angeht. Spannend ist auf jeden Fall, dass George Russell, aber das ist auch wieder typisch George Russell, der hat natürlich dann auch wieder ein bisschen Druck vom Kessel genommen und mal den Ball flach gehalten, hat gesagt, ja, es ist jetzt nicht ganz so reibungslos verlaufen an diesem Nachmittag, wie wir uns das erwartet hätten, aber dieser Sieg, der fühlt sich schon sehr, sehr schön an und hat natürlich auch recht, ne, weil dieser Kampf war am Anfang mit Leclerc vor allem und Hamilton war ja dann auch schon in Schlagdistanz, ja, dann kam ja die Safety-Car-Phase, das hätte echt Zunder geben können, also ja, bisschen hätte ich mich gefreut, wenn es diese Safety-Car-Phase nicht gegeben hätte und man dann einfach über eine längere Zeit geschaut hätte, was da passiert. wäre, aber ich glaube insgesamt, und da sind sich die Experten ja eigentlich einig, hätte es Mercedes wahrscheinlich nach Hause gefahren, zumindest mal Russell und auch Antonelli. Ich bin sehr zufrieden mit den beiden und es ist ein sympathisches Team insgesamt, die auch über die Jahre hinweg, jetzt auch über diese schwierigen, und dann ist mein Redeschwall jetzt auch vorbei, immer sehr souverän das Ganze gemanagt haben. Vor allem Toto Wolff, der ist für mich einer der Vorzeigeteamchefs, als es schlecht gelaufen ist. War ja nicht katastrophal, aber halt für Mercedes-Verhältnisse war es halt schon wirklich Trauerjahre. Nie irgendwie den Geduldsfaden verloren, immer sachlich geblieben, immer darauf verwiesen, an was sie arbeiten, ohne irgendwie zu klingen, als ob man Durchhalteparolen hat. Hat sich immer der Presse gestellt, hat seine Fahrer immer beschützt. Wobei er ja auch immer Topfahrer hatte, also ne, Russell und Hamilton haben da ja auch eigentlich immer das Maximum rausgeholt. Kann ich nur einen Hut davor ziehen und das belohnt dann sozusagen auch der Erfolg dann über eine Zeit, weil man verliert dann eben nicht den Kopf, ja, oder wie sagt man, man verliert dann nicht die Contenance oder wie auch immer man das ausdrücken will, sondern arbeitet weiter und bis es dann halt funktioniert, ja, und macht keine verrückten Sachen, schmeißt nicht einfach irgendwelche Leute raus, sondern macht punktuell sozusagen dieses und jenes Rad wird nachgestellt und dann begibt man sich auf Fehlersuche. Manchmal dauert es dann halt ein paar Saisons und die neue Regelära hat ihnen jetzt die Chance gegeben, da wieder anzusetzen und sie sind wieder back im Game, ne?
Das sind sie wohl, so wie ich jetzt. Ich ergreife das Wort und gebe einfach auch mal eine 10 an Russell und eine 8 an Antonelli. Sehr schön. Genau wie du es auch getan hast. Der Punktabzug bei Antonelli ist offensichtlich. Der Crash natürlich im dritten freien Training. Ah, der war nicht nötig und der hat natürlich sein Team, wirklich in Schwierigkeiten gebracht. Die Mechaniker haben es aber top hinbekommen innerhalb, weniger als 3 Stunden waren es dann am Ende des Tages ungefähr. Zwischen dem freien Training und der Quali, da haben sie das ganze Auto wieder aufgebaut und Antonelli hat sich gedankt, er ist rausgefahren, hat direkt eine Runde hingeknallt und ist dann am Ende des Tages dann noch im Quali auf P2 gekommen sogar, also super, super, wirklich stark gemacht, das hat mir schon imponiert, aber der Fehler darf natürlich erstmal trotzdem nicht passieren. Gleiche Argumentation wie bei Piastri auch, ne? Kostet das Team einen ganzen Haufen Geld, natürlich sehr viel Stress für die Mechaniker, das brauchen die jetzt auch nicht unbedingt. Abgesehen davon war es aber eine sehr, sehr gute Leistung, auf jeden Fall. Und bei Russell, muss man mal noch sagen, makelloses Wochenende. Ich glaube, der größte Makel, den ich von ihm gesehen habe, war der Verbremser im Kampf mit Leclerc im Rennen. Er war dann sicher froh, dass die VSC-Phase so kurz kam, so früh im Rennen kam, das wollte ich sagen. Da hat er sich nämlich seinen eckig gefahrenen Reifen schnell wechseln können. Das war ein guter Move für ihn. Weil wir Safety Car so oft erwähnt haben, das echte Safety Car war nicht auf der Strecke in diesem Rennen. Aber der Safety Car Fahrer Bernd Mailänder hat tatsächlich in Australien seinen 500. Grand Prix absolviert in dieser Funktion. Auch da ziehen wir den Hut. Gratulation. Seitdem ich denken kann, ist Bernd Mailänder der Safety Car Pilot irgendwie. War zumindest der erste, der auch namentlich dann genannt wurde irgendwann. Und er macht es auch schon eine ganze Weile. Also Hut ab, super, der langlebigste Deutsche in der Formel 1 auf jeden Fall. Und bevor die Folge episch lang wird, ich glaube, wir haben alles gesagt zum Rennen, alles gesagt zu den Piloten, zu ihrer Leistung. Wenn euch das gefallen hat, das hoffen wir sehr, schaltet auch gerne in Zukunft wieder ein. Lasst ein Abo da, denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach, was auch immer. Wir haben viele, viele tolle Sachen, tolle Perks für alle, die sich hier in irgendeiner Form beteiligen. Das macht einen großen Spaß und wir diskutieren gerne mit euch. Das ist vielleicht das Allerwichtigste. Lasst einen Kommentar da. Der wird auf jeden Fall beantwortet und oft ergeben sich wirklich schöne Gespräche mit uns, mit anderen Usern. In diesem Sinne, bis zur nächsten Episode, Freunde. Bleibt uns gewogen. Der Grand Prix von China steht ja schon vor der Tür. Auch diesen werden wir umfangreich begleiten, wie ihr es gewohnt seid. Bis dahin, ahoi.